SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer Literatur aus den Herbstprogrammen der Verlage und mit Musik der Gruppe Owe, die uns noch daran erinnert, dass der Sommer nicht vorbei sein sollte.
Ein Blick nach vorn und ein weiterer zurück, auf der Scheibe alter Staub und im Rückspiegel das Glück. Meine Zweifel an die Zukunft sitzen hinten, wollen mit. Ich dreh den Schlüssel um und fahr erst mal ein Stück. Ein Zug am Hebel. Und es riecht wie frisch gewischt und dann der prasselnde Regen tut sein Übriges. Im Seitenspiegel rumpelt rustikal ein Umzugsanhänger, im Zigarettenanzünder ein lilaner Adapter. Siri, wo soll ich mit mir hin? Wenn du mehr als ich über mich weiß, wer kann ich sein? Bitte bring mich dahin. Ich vertraue dir blind.
Zum Download bereit heißt dieses Lied der Gruppe Owe, die es schafft, nicht nur eingängige Melodien zu schreiben, sondern in den Liedern mit viel Lakonie auch kleine Geschichten zu erzählen. Von der Liebe, vom Fernweh und von einem Alltag, der sich wie Science Fiction anfühlt. Siri, wo soll ich mit mir hin, heißt es da zum Beispiel. Und damit wären wir auch schon bei den Büchern in dieser Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, in der etwa im neuen Roman von Emma Braslavsky von einer Zukunft mit künstlicher Intelligenz und Gefühlsrobotern berichtet wird. Von Glück und Unglück zwischenmenschlicher Beziehungen, ob nun zwischen Männern und Frauen, Freunden oder Vater und Sohn, handeln all die Bücher, die wir Ihnen in der nächsten Stunde vorstellen. Und dabei lernt man in Karin Köhlers Roman Miroloy zum Beispiel, dass eine Welt ganz ohne Computer auch nicht unbedingt besser sein muss. Insofern wippen wir mit Owe und singen »Siri, bitte sag mir Bescheid«.
Siri, wo wollen die mit mir hin? Siri, ich geb mich dir hin. Bitte sag mir Bescheid, wenn du mehr als ich über mich weiß. Wer kann ich sein? Bitte bring mich dahin. Steht Owe 2.02 zum Download bereit, zum Download bereit.
Zum Download bereit. Das könnte die Hymne zum neuen Roman von Emma Braslavsky sein. Die 1971 geborene Schriftstellerin, die bislang insgesamt 4 von der Kritik ausgesprochen positiv aufgenommene Bücher geschrieben hat, legt mit ihrem neuen Prosawerk »Die Nacht war bleich, die Lichter blinken« eine Mischung aus Kriminalroman und dystopischem Berlin-Porträt vor. Braslavsky schickt darin eine künstliche Intelligenz auf die Fährte eines Selbstmörders und so skeptisch unser Rezensent Christoph Schröder zunächst war, der Roman hat ihn letzten Endes überzeugt.
Lennart hat Beata auf der Straße aufgelesen. Ein herrenloses Wesen, sitzen gelassen von ihrem Besitzer. Beata ist gemäß den Wünschen ihres Erstbesitzers nicht auf Liebe programmiert. Aber Beata ist eine wunderbare Köchin. Sie hält die Wohnung ordentlich, putzt und ist darauf programmiert, mit Freundlichkeit und Geduld und ohne jeden Anflug von Eitelkeit und ohne Ansprüche zu dienen. Jetzt ist Beata bei Lennart eingezogen. Der könnte sich so eine Beata niemals leisten, wenn er sie bezahlen müsste. Zudem sehnt Lennart sich nach Berührungen, nach Umarmungen, also nach dem, was Beata nicht zu geben in der Lage ist. Aber schon nach einem Monat Übung hat er sie immerhin so weit gebracht, dass ihre Lippen seine Lippen berühren. Beata ist ein künstliches Wesen, wie es sie in dem von Emma Braslavsky entworfenen Romanszenario zu Tausenden in Berlin gibt. Ein technisch hochentwickeltes Glücksversprechen. Eine Humansimulation, die einzig und allein zu dem Zweck bestellt und produziert wurde, die emotionalen und praktischen Lebenslücken ihres Besitzers zu füllen.
Beata gab es unzählige in der Stadt. Das Geschäft mit den Hubots boomte. Die Recheneinheit Beata war von Personal Partner programmiert und den Wünschen des Kunden akkurat angepasst und ausgeliefert worden. Mit dem Versprechen, jedem Beziehungsideal gerecht zu werden, war Personal Partner zu einem Börsenriesen geworden.
Ach, denkt man, wieder einmal eine Dystopie. Ein Genre, das die deutschsprachige Gegenwartsliteratur in den vergangenen Jahren ausgiebig und nicht ohne Grund bearbeitet hat. Politisch und sozial unruhige Zeiten provozieren gesellschaftliche Negativentwürfe. Emma Braslavsky ist es gelungen, dieser Reihe von Büchern einen lesenswerten Roman hinzuzufügen. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat sie sich mit Themen wie Neurorobotik und künstliche Intelligenz so intensiv wie produktiv auseinandergesetzt. So hat sie beispielsweise an der multimedialen Konferenz Morals and Machines teilgenommen, auf der die Zukunft des Menschen diskutiert wurde. Zum anderen, und das ist das Entscheidende, hat Braslavsky für ihren Stoff eine Sprache gefunden, die sich je nach Perspektive zwischen technokratischer Nüchternheit und romantisch beseelter Schwärmerei bewegt. Ihre Sprache ist anschaulich sinnlich, auch wenn sie von vermeintlich Unsinnlichem erzählt. Nicht umsonst lässt sie durch ihren Roman einen Hund streifen, der auf den Namen Lord Byron hört. Der künstlich produzierte Mensch erscheint als entseelte Schreckensvision, aber auch als eine Chance für den Großstadtmenschen, Einsamkeit und soziale Isolation zu überwinden. Wir befinden uns in Berlin und in etwa im Jahr 2060. Das Kennenlernen und die Zweisamkeit zwischen Lennart und Beata bilden den Auftakt zu der eigentlichen Geschichte. Es dauert nur rund 30 Seiten, dann ist Lennart Fischer tot, ertrunken in einem See in der Nähe von Berlin. Eine Selbsttötung, eindeutig. Und kein Einzelfall. Kurz zuvor hat sich bereits Lennarts Nachbar umgebracht. Etwa 50 Menschen nehmen sich in Braslavskys Roman in Berlin pro Tag das Leben. Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten, ist auch ein ambivalentes Porträt urbanen Lebens in der Zukunft. Die Kehrseite der pulsierenden, im vermeintlichen Aufgehobensein technischer Möglichkeiten erblühenden Stadt ist ein Gefühl der überdrehten Hochstimmung. Es herrscht Endzeitatmosphäre.
Jede Nacht deckte die Dunkelheit den Tisch für das große Fressen. Hälse in Schlingen, verdrehte, zerbrochene Körper auf den Gehsteigen, überdosierte auf Sofas und in Betten, aufgeschnittene Pulsadern in Badewannen. Nacht für Nacht ertönte der Zaubergesang dieser Verletzbarkeiten, während Berlin zu einem fabulösen Leuchtschiff heranwuchs, dessen Licht immer anfälliger wurde für die Finsternis.
Die Selbsttötungen sind auch ein praktisches Problem für die finanziell heruntergewirtschaftete Stadt. Denn die Beerdigungskosten steigen stetig. Und immer seltener finden sich Angehörige, die sie übernehmen wollen oder können. Auftritt Roberta. Herzlos, wie es im Roman heißt, und zugleich hochempfindlich. Roberta ist ein Versuchsmodell. Eine hochspezialisierte Recheneinheit, die in den Rang einer Polizeikommissarin gehoben und einer Sondereinheit zugeteilt wird. Diese Einheit ist allein dafür gebildet worden, Verwandte von Selbstmördern aufzuspüren und der Kommune dadurch Kosten zu ersparen. Roberta wird mit den Recherchen zu Lennarts Tod beauftragt. Sie ist, was analytische Fähigkeiten und logische Schlüsse betrifft, den Menschen voraus. Andererseits aber ist das, was wir mit dem Wort Identität umschreiben, bei Roberta eine Leerstelle, die auffüllbar ist durch Wahrnehmungen und Erfahrungen. Anders gesagt, erfährt sie Sexismus, entwickelt sie sexistische Züge. Darüber hinaus aber hat Roberta auf all das, was den Menschen als selbstverständlich und lebensstrukturierend erscheint, einen scharfen, unbeteiligten Blick. Das gilt für Geschlechtergrenzen im gleichen Maß wie für soziale Distinktionen, theologische Diskurse oder auch sinnliche Genusserfahrungen.
Roberta löste mit der Gabel eine Ecke vom Braten und führte sie zum Mund. Das Gefühl des Leckerschmeckens war ihr fremd. Ihre Sensoren überfluteten sie mit Angaben zu Herkunft und Zusammensetzung der Zutaten, die verarbeiteten Teile des fleischgebenden Tieres, jedes Tröpfchen Zitronensaft, jedes Blättchen Petersilie, jeder Semmelbrösel wurden analysiert und ausgewertet und in ihrem Wesen entzaubert. Die Partitur des Hackbratens zerfiel in ein biochemisches Strukturwerk.
Entzauberung durch analytische Klarheit. Das ist das Roberta-Programm, mit dem sie in unerbittlicher Beharrlichkeit den desaströsen Verhältnissen in Lennarts Familie nachspürt. Sie hat eine Aufgabe zu erfüllen, mehr nicht. Zugleich aber geschieht etwas mit ihr, wird sie anfällig und erreichbar für Stimmungen. Und sie beginnt zu erkunden, woraus das menschliche Selbstbild in seinem Kern besteht. Aus der Suche nach einem anderen Menschen, mit dem sich eine Beziehung eingehen lässt, die in erster Linie über den Geist funktioniert. Genau das aber ist es, was auch Roberta wieder und wieder in diversen Anpeilungsversuchen unternimmt, Verbindungen herzustellen, Zusammenhänge zu schaffen. Emma Braslavskis Roman läuft zu keinem Zeitpunkt auf die plumpe Vision hinaus, dass Maschinen dereinst die besseren Menschen werden könnten. Aber er wirft in literarisch überzeugender Weise die Frage auf, inwieweit gerade in einer Epoche des radikalen Individualismus sich die Grenze zwischen humanem Denken und künstlicher Intelligenz aufzulösen beginnt.
Christoph Schröder war das über Emma Braslavskis Roman »Die Nacht war bleich, die Lichter blinken«, der im Surkamp Verlag erschienen ist.
Seine Brosche aus Bier. Ein schwules Ehepaar ist zum ersten Mal hier. Ein Mädchen hält ihm einen gefälschten Pass ins Gesicht. Er will sie alle reinlassen,
sie alle reinlassen.
Doch er traut sich nicht. Schon lange, warum der Typ in der Schlange vor ihm nicht weitergeht. Er steht sich im Weg und er wundert sich schon lange, warum er traut sich nicht.
Karen Köhler hatte schon viele Jahre als Schauspielerin gearbeitet, als sie begann, Theaterstücke, Drehbücher und Prosa zu schreiben. 2014 erschien ihr vielgelobter Erzählband »Wir haben Raketen geangelt« und jetzt ist ihr erster Roman mit dem geheimnisvollen Titel »Miroloy« erschienen, für den sie unter anderem das renommierte Jahresstipendium des Deutschen Literaturfonds erhalten hat. Und ich freue mich nun, mit der Autorin über das Buch zu sprechen. Guten Tag, Frau Köhler.
Guten Tag.
In Miroloy lebt bzw. überlebt eine zunächst namenlose Heldin und Ich-Erzählerin in einer rigiden Glaubensgemeinschaft, die sich irgendwann einmal auf einer einsamen Insel niedergelassen hat und die mit den Errungenschaften moderner Zivilisation nichts zu tun haben will. Wie ist denn der Alltag in dieser Gemeinschaft geregelt? Regeln gibt es ja doch recht viele, Frau Köhler.
Ja, das stimmt. Also es ist so ein bisschen eine von mir erfundene Gesellschaft, die in einem Dorf, das auch von mir erfunden wurde, auf einer Insel, die es so auch nicht gibt, lebt und sich einer Religion zuordnet, die ich auch erfunden habe mit dem heiligen Buch der Korabel, die ein bisschen so das soziale Leben auch vorschreibt. Und es gibt 30 Dorfgesetze, die den Alltag regeln. Und damit auch das Patriarchat regeln, denn es ist eine sehr patriarchal strukturierte Gesellschaft, über die wir hier sprechen.
Sie haben es gesagt, zentral für diese Glaubensgemeinschaft ist die ungleiche Stellung von Frauen und Männern. Wie wird denn die überhaupt begründet?
die wird erstmal mit nichts begründet, wie sie ja so oft mit nichts Besonderem begründet wird. Also Männer machen die Gesetze, die 13 ältesten Männer des Dorfes bilden den Ältestenrat, der diese Gesetze aufstellt und die so ein bisschen die Haltung haben, also das, was sich bewährt hat, das ist gut und das müssen wir auch so erhalten und Veränderungen, dafür sind wir eigentlich nicht so sehr. Also es fällt dem Ältestenrat auch sehr schwer, Einflüsse von außen zuzulassen, sei es durch Waren, die über einen Händler auf diese Insel gelangen oder durch Bücher. Also das wird alles sehr stark zensiert und damit halt diese abgeriegelte Gesellschaft auch in diesem Status gehalten.
Sie haben gerade die Korabel, dieses heilige Buch dieser Glaubensgemeinschaft angesprochen. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
Ja, also es ist das heilige Buch. Es wird in der Siedelei geschrieben von den Betschülern und darin steht so ein bisschen eine Schöpfungsgeschichte, die ich mir auch ausgedacht habe. Und es ist eine polytheistische Religion, die sich auf drei Götter beruft. Und ja, also es kommen halt auch wirklich Auszüge aus dieser Korabel in meinem Roman vor.
Keine Aber Ahnung. Man könnte natürlich auch sagen, es ist so eine Mischung aus den Weltreligionen. Also ein bisschen Bibel, ein bisschen Tora, oder habe ich das falsch interpretiert?
Nein, das haben Sie schon ganz richtig interpretiert. Mir ging es darum, nicht eine Religion in die Pfanne zu hauen, sondern eher eine Struktur aufzuzeigen. Denn Religion hat ja auch viel mit der Machterhaltung des Patriarchats zu tun. Und da habe ich mich so ein bisschen frei bedient. Parallelen findet man ja in fast allen Religionen. Und Religion ist ja auch etwas, was die Menschen auf dem gesamten Globus ausgebildet haben. Das ist ja nicht nur etwas, was jetzt im globalen Norden auftaucht oder es taucht ja überall auf.
In welcher Zeit spielt überhaupt Ihre Geschichte?
Ich weiß es natürlich ganz genau, aber ich wollte das gar nicht so sehr verraten. Ich habe das mit Absicht offen gelassen, wo es genau spielt und wann es genau spielt. Ich war für meine Recherchen sehr viel in Griechenland unterwegs und habe Interviews geführt mit alten Menschen, die sich noch erinnern konnten, wie es war, bevor der Strom es auf ihre Insel geschafft hatte. Und da kann man es ungefähr so verorten zeitlich.
Hat es also solche Glaubensgemeinschaften tatsächlich gegeben?
Also in meiner Fantasie ja. Ich weiß es nicht, ob es die auf diesen Inseln gegeben hat. Ich nehme mal an, nicht.
Mein erster Gedanke war, aha, wir haben es zu tun mit abgeschlossenen Inselwelten. Ab und zu haben sie Kontakt mit dieser Außenwelt und da erfährt man bei ihnen dann auch ein bisschen was darüber, in welcher Zeit der Roman spielt. Denn es gibt Objekte, die dann doch zu dieser Insel hingetragen werden beziehungsweise abgelehnt werden. Wie wird denn da überhaupt entschieden?
Naja, das entscheidet auch so ein bisschen dieser Ältestenrat, der sich berät mit dem Bethausvater. Das ist das religiöse Oberhaupt dieser Dorfgemeinschaft. Und also es gibt zum Beispiel die Hauptfigur, die anfangs noch namenlos ist und später dann schon einen Namen erhält. Die bricht so ein bisschen die Gesetze, lernt das Lesen und über sie lernen wir auch kennen, was eigentlich auf diese Insel gelangt. Denn der Händler bringt Waren und sie fängt an zu lesen, was steht denn da drauf. Sie liest das Wort Coca-Cola an einer Stelle. Also es kommen Fernseher auf die Insel, die dann vom Ältestenrat wieder abgelehnt werden mit der Begründung, wir wollen das nicht, wir sagen uns unsere Nachrichten selber auf. Und das sind auf jeden Fall die Entscheider und Bewahrer auch dieser Dorfgesetze und Dorfstruktur.
Sie haben es gerade eben schon gesagt, die Ich-Erzählerin emanzipiert sich von den strengen geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen der Dorfgemeinschaft. Welchen Gefahren setzt sie sich denn dabei aus?
Naja, also diese Gesetze, die der Machterhaltung dienen, die werden halt unter Androhung von Strafe sozusagen am Leben gehalten. Und sie setzt sich, indem sie diese Gesetze bricht, natürlich auch der potenziellen Strafe aus, wenn sie erwischt wird.
Und wie sieht die aus?
Es gibt auf dem Dorf den Dorfplatz und auf diesem Platz steht ein Pfahl. Und dieser Pfahl, den kann man sich so ein bisschen wie ein Schandpfahl vorstellen. Und eine der Strafen ist zum Beispiel, dass man dort stehen muss einen Tag oder zwei oder drei, je nachdem, wie hoch die Strafe halt ausgefallen ist.
Die Ausgestoßene bzw. Außenseiterin, die Ich-Erzählerin, begeht außerdem eine Todsünde. Sie verliebt sich nämlich in einen Betschüler namens Jael und sie hat sogar Sex mit ihm. Was ist das für ein junger Mann?
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr lebensbejahender junger Mann. Der bricht ja auch seine Gesetze, denn es ist ihm als Betschüler auch untersagt, mit einer Frau eine sexuelle Beziehung einzugehen. Mehr noch, also die Betschüler werden regelrecht vor den Frauen und Mädchen des Dorfes versteckt und weggeschlossen. Sie sollen da gar nicht mit in Kontakt kommen und er verliebt sich eben in die Hauptfigur Und die beiden erkunden miteinander ihre Körper, ihre Sexualität, sie erkunden ihre Liebe, sie erkunden auch, wie weit hält diese Liebe eigentlich. Also wir reden ja auch von einer Beziehung, die stattfindet in einer Zeit, wo es kein Smartphone gibt, wo es keine Möglichkeit gibt, miteinander in Kontakt zu sein. Also sich verabreden zum Beispiel ist schon eine Anstrengung. Und damit wird der Zwischenraum zwischen den Wiedersehensmomenten doch auch zu einem großen Sehnsuchtsort, in dem sehr viel hineininterpretiert werden kann.
Der Roman ist in Strophen unterteilt, so werden die 128 Kapitel jedenfalls genannt. Strophen, weil der Text von der Struktur ein Klagelied sein soll, eben ein Miroloi. Woher kommt denn dieser Begriff und für was steht der ursprünglich?
Der Begriff kommt aus dem Griechischen und es gibt Gegenden in Griechenland, wo auch heute noch, also Epirus zum Beispiel oder Dimani, Mirolois gesungen oder gespielt werden. Es gibt auch instrumentale Mirolois. Das sind im weitesten Sinne Klagelieder oder sogar Totenklagen. Auf der Mani ist es Tradition gewesen. Ich glaube, es wird heute auch noch praktiziert. Nach dem Ableben eines Menschen singen die dorfältesten Frauen das Leben des Verstorbenen noch einmal nach. Und es ist ein improvisierter Text, den sie da singen. Und an diese Anlehnung, als ich auf diesen Begriff gestoßen bin, habe ich sofort gewusst, das ist der richtige Titel für meinen Text.
Und dieser Titel gibt natürlich dann auch in gewisser Weise die Form vor.
Genau. Lustigerweise war bei mir die Form eher da als der Titel. Also ich habe wirklich angefangen zu schreiben mit erste Strophe, Klammer auf, der Weg und dann die ersten Worte. Und ich weiß nicht, warum das schon so in meinem Kopf war, aber es war so in meinem Kopf. Es war schon als Gesang angelegt. Ich hatte den Text erstmal abgespeichert unter einem Zeichen und dann später unter dem sehr unoriginellen Titel Das Dorf und dann unter dem auch so unoriginellen Titel Der Gesang. Und dann stieß ich in meiner Recherche auf den Begriff Miroloi und es war so, das passt so gut, das muss jetzt so heißen. Und zum Glück hat sich es nicht mehr verändert seitdem.
Sie wollten also von Anfang an ein Klagelied schreiben. Die Verhältnisse in dem Dorf wirken für den heutigen Leser, so könnte man ja auch sagen, etwas aus der Zeit gefallen, wie vielleicht Science Fiction, die in der Vergangenheit spielt. In welcher Weise hat die im Roman erzählte Gemeinschaft von Fortschrittsfeinden aber doch mit unserer Gegenwart zu tun oder sind diese Bezüge eher weit hergeholt?
Naja, also ich habe ein sehr urbanes Alltagserleben und dadurch auch ein Verständnis von Arbeit oder ein Gefühl von Entfremdung gegenüber zum Beispiel Herstellungsprozessen von Lebensmitteln oder so, was Menschen, die täglich auf dem Feld stehen, um ihr Getreide oder Gemüse oder sonst was zu ernten, eben nicht haben. Und in diesem Dorf, dadurch, dass es keinen Strom gibt auf der Insel, es gibt kein fließend Wasser, sind die Menschen doch sehr stark dem Überlebensalltag ausgesetzt und damit auch der Natur ausgesetzt. Und ich weiß nicht, wenn wir uns auch mit dem Klimawandel beschäftigen, ob wie weit weg das Thema tatsächlich ist. Also wir können ja gerade überhaupt nicht sagen, wie die Landwirtschaft in Deutschland in 25 Jahren aussehen wird oder mit welchen Überlebenskämpfen wir noch ausgesetzt sein werden. Von daher.
Also Sie halten es, damit ich das richtig verstanden habe, für möglich, dass wir alle so in einer großen Regression zurückfallen, wieder in so grundbäuerliche Strukturen, wie Sie die auch in Miroloi beschreiben?
Nein, da möchte ich mich auch nicht missverstanden fühlen. Also es gibt aber trotzdem eine Ahnung davon, wenn wir Lebensmittel nicht mehr so leicht verfügbar haben, wie wir sie jetzt verfügbar haben. Und es gibt ja auch so Zukunftsforscher, die sagen, die Zukunft wird so aussehen, dass jeder Mensch doch auch einen Teil der Lebensmittel, die er verbraucht, selbst anbauen werden muss, auch im urbanen Raum. Da gibt es ja so Utopien, dass so die Häuser so gebaut sein werden, dass da so gartenhafte Balkone dran sind, damit eben die Wege zum Endverbraucher, zur Endverbraucherin nicht so lang sind und damit das insgesamt sozusagen CO2-freundlicher gestaltet wird. Ich glaube nicht, dass wir in solche bäuerlichen Strukturen weltweit zurückfallen. Das glaube ich nicht. Aber wenn man so einen Text liest wie das Miroloi, so stelle ich es mir zumindest vor. Ich bin ja die Erschafferin, deswegen kann ich das, weiß ich nicht, wie man das von außen betrachtet. Aber ich glaube schon, dass das erstmal sehr weit weg anmutet, weil man auch von diesen Prozessen entfremdet ist. Aber dass man genau in dieser Distanz eben auch leichter Strukturen erkennen kann, die mit einem Umgang mit Nahrung zu tun haben oder dem Ausgesetztsein der Natur gegenüber oder eben insgesamt den gesellschaftlichen Verhältnissen und der Wichtigkeit, die die Erzeugung von Nahrung und das Erhalten von Wasser spielt.
Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs die streng patriarchalen Verhältnisse in dieser Glaubens- und Dorfgemeinschaft angesprochen. Da habe ich mich gefragt, ob die nicht so rigide und so streng sind, dass sie eben im Grunde genommen doch recht wenig über unsere verzwackten urbanen und postmodernen Verhältnisse aussagen. In welchem Verhältnis steht denn das, was Sie da schreiben in dem Text, zu dem, was wir hier, sagen wir mal, in Westeuropa leben?
Ich finde es insofern trotzdem sehr heutig und zeitig. Also wenn wir uns Statistiken angucken über Gewalt an Frauen, die gerade eben auch wieder sehr stark zunimmt, wenn wir uns angucken, dass unter der Regierung von Donald Trump in den USA gerade Gesetze geschaffen werden, die Abtreibung illegalisieren, das sind dann schon für mich Rückschritte, also wo wir eigentlich denken, oh Gott, wir kommen aus dem zivilisierten globalen Norden, aber ich weiß nicht, wenn man sich anguckt, dass nur 2,5% aller börsendotierten Unternehmen, also die Vorstände, da sind nur 2,5% davon weiblich. Es gibt 52 von diesen Unternehmen, die sagen, wir haben eine 0% Frauenquote und das ist unser Ziel und das halten wir auch, dann ist es ja, sind das schon Räume, die Frauen verschlossen sind und die eben auch mit Machterhaltung von patriarchalen Strukturen zu tun haben. Und ich finde, so weit weg sind wir gar nicht. Und natürlich ist die Gesellschaft, die in meinem Roman vorkommt, eine Stellvertretergesellschaft. Also auch da, es gibt es viel Freiraum rein zu interpretieren. Und auch den Männern sind ja Dinge verboten. Sie dürfen nicht kochen, nicht singen. Auch die haben ja was davon oder hätten was davon, wenn man diese Verhältnisse ändern würde.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir weder irgendwann in der dunklen Zukunft, wenn sie denn so dunkel wird, wieder zurückgeworfen werden in solche bäuerlichen und ja wirklich schlimmst patriarchalen Verhältnisse. Alles Weitere muss man dann sich selber erschließen in dem Roman Miroloy von Karin Köhler. Ein Roman, der im Hansa Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Seiner Schicht geht er am Zoo vorbei. Er denkt jedes Mal, irgendwann lass ich hier alles frei. Vor der Höhle der Löwen geht er mit sich ins Gericht. Ey, ich würde euch gerne freilassen, doch ich trau mich nicht. Schon lange, warum der Typ in der Schlange vor ihm nicht weitergeht. Er steht sich im Weg und er wundert sich schon lange, warum er traut sich nicht. Ich trau mich nicht.
Tja, manchmal liegt alles am Türsteher. Das gilt nicht nur für den Eingang im angesagten Club, sondern auch im Kulturbetrieb. Überall Warteschlangen, überall die Angst, abgewiesen zu werden. Die 1959 im westfälischen Schwelm geborene Schriftstellerin und Theaterregisseurin Judith Kuckert hat all diese Schwellen spielend überwunden. Seit über 30 Jahren arbeitet sie erfolgreich in verschiedenen künstlerischen Genres. Sie gründete in den 80er Jahren in Berlin ein Tanztheater. Sie schrieb ein Libretto für die Bad Hersfelder Festspiele. Sie verfasste Theaterstücke, Hörspiele, Radiofeatures, übrigens auch viele für den Südwestrundfunk. Mittlerweile hat Kuckert auch ein umfangreiches Romanwerk vorzuweisen. Sie debütierte 1990 mit dem Roman »Wahl der Waffen«. Das assoziative Spiel mit Möglichkeiten, eine zeitliche Zersplitterung und eine gewisse trostlose Atmosphäre waren schon diesem Erstling eingeschrieben. Das sollte in nicht wenigen Romanen der Autorin, die in Berlin und Zürich lebt, eine gewisse Fortsetzung finden. In Judith Kuckerts jüngstem Roman »Kein Sturm, nur Wetter« geht es um Erinnern, Vergessen und Verpassen. Ein Beitrag von Angela Gutzeit.
Es gibt eine nicht unwesentliche Konstante in Judith Kuckerts Erzählwerk. Auffällig oft setzt die Autorin zeitliche Markierungen als Umschlagspunkt für etwas vermeintlich Neues. Vorzugsweise die Jahreswende taucht immer wieder auf. In ihrem Roman Wünsche von 2013 eignet sich die 45-jährige Protagonistin an einem Silvestermorgen im Schwimmbad den Ausweis einer ihr im Aussehen ähnlichen Frau an und verlässt ihre Familie auf der Suche nach einem anderen Leben. In ihrem novellistischen Episodenroman »Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück« aus dem Jahre 2015 bringt ein seltsames Ereignis an einem Neujahrsmorgen einen 18-Jährigen dazu, sein Elternhaus zu verlassen. Und in ihrem neuen Roman »Kein Sturm, nur Wetter« lernt die namenlose Protagonistin an einem Silvesterabend ihren zweiten Lebensgefährten kennen. Da ist sie 36 Jahre alt, wie der neue Mann auch. Diese Aufmerksamkeit für Wendepunkte und Zeiteinteilungen in Kuckerts Werk ist keineswegs nebensächlich. Kuckert erzählt oft von Menschen, die bewusst oder unbewusst auf einen Umbruch zusteuern, ohne allerdings Erfüllung zu finden. Die Hauptfigur in »Kein Sturm, nur Wetter« ist eine promovierte Neurobiologin. Am Flughafen Tegel lernt die 54-Jährige den 18 Jahre jüngeren, also 36-jährigen Ingenieur Robert Sturm kennen. In einem unbeobachteten Augenblick entwendet sie ihm seine Visitenkarte aus der Brieftasche.
Sturm steht da. Robert Sturm. Kenn ich, denkt sie. Sturm kenn ich doch. Aber wer hat nicht schon einmal in seinem Leben einen Sturm kennengelernt? Sie schaut zu ihm herüber. Er telefoniert noch immer, hat den Rücken ihr zugewandt und wippt in den Knien. Ob am anderen Ende der Leitung seine Frau ist oder eins seiner Kinder?
7 Tage lang wartet sie nun auf seine Rückkehr aus Sibirien und projiziert ihre Wünsche und Sehnsüchte auf diese zufällige Männerbekanntschaft. In 7 mit den Wochentagen markierten Kapiteln entfaltet sich in der Rückschau ihr Leben als eine Aufeinanderfolge gescheiterter Liebesbeziehung, verpackt in einer merkwürdigen Zahlenarithmetik.
Der Plan? Als sie 18 ist, verliebt sie sich in einen Mann, der 36 ist. Als sie 36 ist, verliebt sie sich in einen, der wie sie 36 ist. Ich weiß das. Ich bin hier die Erzählerin. Die Männer bleiben 36. Was bleibt sie? Und wie soll die Frau vom Flughafen jetzt eigentlich heißen? Irmgard? Geht gar nicht. Nina? Auch nicht. Konstanze? Nein. Laura? Vielleicht. Möglich. Wie ich? Ich?
Die sich hier in der Ich-Form als Erzählerin präsentiert, schaltet sich mit tagebuchähnlich datierten Einschüben zwischen den einzelnen Kapiteln immer wieder ein. Diese Erzählerin gibt hier Dinge über sich preis, die wie beiläufig im weiteren Verlauf auch ihrer Protagonistin widerfahren. Und so ist schnell klar, die Erzählerin und ihre Figur sind identisch. Allerdings ist das hier so eine Sache mit der Identität. Irmgard, Nina, Laura? Die Namen binden sich im weiteren Verlauf an verschiedene Figuren, deren Identitäten ineinander zu greifen scheinen. Ein multiples Ich deutet sich hier an, das offensichtlich in verschiedene Rollen schlüpft. Indem die Erzählerin von sich in der 3. Person erzählt, schafft sie Distanz. Aber zu trauen ist ihr und ihren Erinnerungen nicht. Kuckert betreibt hier ein traumähnliches Verwirrspiel um diese und andere Figuren mit prekären Lebenskonzepten, die sich selbst nach und nach abhanden kommen. Um den eigenen Erinnerungen Struktur zu geben, verfällt Kuckerts einsame Heldin im Warten auf den unbekannten jüngeren Mann immer wieder diesem absurden Zahlenspiel. In kurzen, lakonischen Sätzen kreist sie geradezu manisch um Tage, Lebensjahre und verflossene Liebschaften.
Mittwoch ist heute. Morgen ist Donnerstag. Nina hat sie vor über 10 Jahren zum letzten Mal gesehen. Johann vor 9. Und Viktor? Lange vorbei. Lange. Robert Sturm kommt in 3 Tagen zurück. Er landet auf dem Flughafen Tegel. Sturm ist 36, sie ist 54. Zahlen helfen beim Erzählen. In 10 Jahren wird sie 64 und kurz danach alt sein. Wenn mehr in ihrem Leben möglich gewesen wäre, was hätte das sein können?
Unter dieser nüchternen Bilanz wühlt die Angst. Als Neurobiologin, die ihren Beruf nie ausübte, aus Furcht vor den Emotionen ihrer Patienten, war Kuckerts Heldin unter anderem als freie Lektorin wissenschaftlicher Texte immer wieder mit Fragen nach der hirnphysiologischen Bedeutung von Gefühlen, von Erinnerung und Vergessen konfrontiert. Aber letztendlich hilft ihr dieses Wissen nicht für ihre eigene prekäre Lebenslage. Im Gegenteil, gerade die Spannung zwischen Benennbarem und Unerklärlichem treibt sie um. Eine an sich reizvolle Verknüpfung, die sich bei Kuckert jedoch als Schwachstelle des Romans zeigt. Die Schriftstellerin hat sich nach eigenem Bekunden eine Zeit lang intensiv mit Neurowissenschaft und der Funktion des Gehirns im Kontext von Erinnerung und Gefühl beschäftigt, was leider zur Folge hat, dass sie ihre Figur mit diesem Wissen überfrachtet und ihr immer wieder sperrige Lehrbuchsätze in den Mund legt. Erinnern und Erleben waren vom Standpunkt des Gehirns aus betrachtet beinahe das Gleiche, wusste sie. Oder? Biologisch lässt sich Denken nicht einfach erklären. Fühlen, Sex, Schmerz auch nicht. Zur Veranschaulichung des Problems ihrer Protagonistin tragen diese ständig wiederkehrenden Ausflüge ins Neurobiologische nicht viel bei. Sie stören eher. Denn im Kern geht es doch hier um durchaus typische und offensichtliche Probleme des Individuums in unserer heutigen Zeit. Einsamkeit und das Gefühl im Alter, das eigene Lebenskonzept sei nicht aufgegangen. Möglichkeiten wären verpasst worden, beruflich wie in der Liebe. Am Schluss wartet sie auf Robert Sturm, diesen fliegenden Robert, den es im Struwwelpeter auf Nimmerwiedersehen davonweht. War diese flüchtige Begegnung vielleicht aber sowieso nur ein Traum? Ein Anzeichen von Verwirrung und Verwahrlosung, wie sie es einst selbst einmal befürchtete? Immer wieder durchkreuzen unwirkliche Eindrücke und Erscheinungen das Bewusstsein der alternden Frau. Genau das ist es, was letztendlich die Lektüre von Kuckerts Roman unbedingt lohnt. Das Vermögen dieser Autorin, eine spannungsvoll zerbrechliche Atmosphäre zu schaffen und dabei den fragilen Zustand ihrer Figur kunstvoll in der Schwebe zu halten.
Angela Gutzeit über den Roman »Kein Sturm, nur Wetter« von Judith Kuckert, erschienen im Dumont Verlag.
Ich hab mich festgefahren, ich wohne schon bei dir seit fast 10 Jahren. Ich weiß, was du hast und kannst, aber du bist nicht mehr das, was ich brauch. Ich steh völlig neben mir auf dem Schlauch. Hamburg, wir müssen mal schnacken, ich will schon lange nach Köln, aber krieg's nicht gebacken. Bin im Spinnennetz der Musik kleben geblieben und das hält mich hier. Bin eher Beute geworden als ein jagendes Tier. Bin eher heute in Gedanken woanders als morgen bei dir. Ich muss raus, 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 raus wie ein wackelnder Milchzahn. Ich muss raus, 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 raus und irgendwo hinfahren.
Der 1968 in Schwerin geborene Autor Gregor Sander verbindet in seinen Büchern die großen Entwicklungen in der deutsch-deutschen Vergangenheit mit dem alltäglichen Leben seiner Figuren, so etwa in seinem zweiten Roman »Was gewesen wäre«, der gerade mit Christiane Paul und Ronald Zerfeld in den Hauptrollen verfilmt wird und im kommenden November in die Kinos kommen soll. In seinem neuen Roman, »Alles richtig gemacht«, so der Titel, stellt Gregor Sander erneut zwei ostdeutsche Freunde in den Mittelpunkt, Thomas und Daniel. Es sind ganz gewöhnliche Lebenswege und doch erzählt Sander sehr überzeugend, meint unsere Kritikerin Miriam C.
Auf einer bürgerlichen Erfolgsskala hat Thomas Piepenburg alles erreicht. Mit seiner Frau und seinen 2 pubertierenden Töchtern bewohnt er eine zentral gelegene Berliner Stadtvilla an der Grenze zwischen Pankow und Prenzlauer Berg, 350 Quadratmeter Wohnfläche, 1000 Quadratmeter Garten. Als Partner leitet Thomas Piepenburg eine kleine Strafrechtskanzlei. Hier kommt niemand vor 10 Uhr ins Büro und einmal im Monat backt die Sekretärin Torte. In diesem komfortablen Leben hat Thomas Piepenburg sich eingerichtet, inklusive aller Symbole und Gepflogenheiten, die Beruf und Status mit sich bringen. Veränderungen schätzt der fast 50-Jährige gar nicht mehr.
Es gibt inzwischen Berliner Kollegen, die nicht mal mehr eine Robe benutzen, weil sie keine Distanz zum Angeklagten aufbauen möchten. Ich bin für Distanz manchmal ganz dankbar. Und wenn schon Kammergericht, dann natürlich auch eine Krawatte, einen weißen Langbinder, wie es im schönen Amtsdeutsch heißt. Und über die Robe brauchen wir gar nicht zu reden.
Doch seit einer Woche bröckelt die bürgerliche Fassade. Nach einem Streit ist Thomas' Frau aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die beiden Töchter hat sie gleich mitgenommen. Seitdem hat Thomas nichts mehr von ihnen gehört. Sogar der Familienchat schweigt.
Ich weiß gar nichts. Auch nicht, wie ernst sie das hier meint. Ob sie mir nur einen Schuss vor den Bug setzen will oder ob sie mich am Ende wirklich verlassen will. Aber warum? Wegen dem bisschen Gestreite? Wegen der geflogenen Vase und meinem Lachen darüber?
Als wäre Thomas mit den Eheturbulenzen nicht schon beschäftigt genug, muss er ausgerechnet jetzt einem dubiosen Miethai bei der Gentrifizierung des Wedding helfen. In seinem sogenannten Islamistenprozess um einen Deutschen, der sich einer terroristischen Vereinigung in Syrien angeschlossen haben soll, läuft es gar nicht gut. Und dann taucht auch noch, wie aus dem Nichts, Daniel Rehmer auf. Eigentlich sind Thomas und Daniel seit der 7. Klasse befreundet. In den 1980er Jahren wuchsen die beiden Jungen in Rostock auf, allerdings in ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Während Thomas' Eltern ein eigenes Drogeriegeschäft besitzen, ein Theaterabo und eine Villa in der Steintor-Vorstadt, lebt Daniel bei seiner alleinerziehenden Mutter. Mit 17 hat die Krankenschwester ihren Sohn geboren, nach einem Verhältnis mit dem Chefarzt der Chirurgie. Die Nonchalance, mit der die junge, attraktive Mutter nun ihren Sohn erzieht, mit ihm am schäbigen Küchentisch Kaffee trinkt und raucht, fasziniert den behütet aufwachsenden Thomas. Daniel scheint die Unbekümmertheit und Spontanität seiner Mutter übernommen zu haben, und so bilden die beiden Jungen ein ungleiches Paar.
Daniel war nicht wie ich, gar nicht. Er las kaum Bücher, tat in der Schule nur so viel, dass er nicht sitzen blieb und schien nichts zu wollen. Nichts, was in irgendeiner Zukunft lag. Nur kam er mir in dieser Schulklasse genauso falsch am Platz vor wie ich. Während ich aber versuchte, durch dauerndes Reden und Witzereißen in das Kollektiv einzutauchen, schwamm er auf dieser dünnen Wassersuppe wie ein Fettauge.
In zahlreichen Rückblenden entfaltet Gregor Sander allmählich die Freundschaft zwischen Daniel und Thomas. Die Erzählung ihrer Kindheit und Jugend ist gleichzeitig ein Abriss der jüngeren deutsch-deutschen Geschichte. Nach der Wende sehen die beiden Freunde den Rechtsradikalismus in den neuen Bundesländern aufsteigen. Besonders in den noch zu DDR-Zeiten errichteten Neubaugebieten zwischen Rostock und Warnemünde, in Evershagen, Lüttenklein und Lichtenhagen schießen die Glatzen, wie Thomas sie nennt, geradezu aus dem Boden. Doch diese Entwicklung lässt Gregor Sander nur im Hintergrund mitlaufen. Nie überfrachten historische oder soziologische Diskurse seine Figuren, denn die sind nun einmal pubertierende Jungs. Mit endlosen Sommerferien, mit dem druckfrischen Abitur und Ausbildungszeugnis in der Tasche und mit der ersten Freundin im Arm.
Als der Mob in Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus anzündete, als sie die Vietnamesen, Jugoslawen, Rumänen und Afrikaner jagten und Brandbomben unter dem Applaus der Nachbarn in die Fensterscheiben warfen, waren wir in Markgrafenheide. Es war still und friedlich auf dem Zeltplatz, während ein paar Kilometer weiter Menschen Menschen umbringen wollten und andere Menschen ihnen dabei zusahen und applaudierten. Es war nicht so, dass uns das nicht interessierte. Aber es war auch nicht so, dass wir deswegen unseren Urlaub abbrachen.
Ereignisse, die mittlerweile als abstrakte Daten im Geschichtsbuch stehen, prägen die Biografien von Gregor Sanders Figuren ganz konkret. Mit dem Sozialismus geht auch die Drogerie von Thomas' Eltern zugrunde. Gegen die Handelskette Schlecker, die übermächtige Konkurrenz aus dem Westen, hatte der Familienbetrieb keine Chance. Mutlos und hochverschuldet nimmt sich Thomas' Vater schließlich das Leben. Die beiden jungen Männer, Daniel und Thomas, zieht es daraufhin Anfang der 90er nach Berlin. Thomas studiert und Daniel schlägt sich als Koch durch. Beide verlieben und trennen sich. Sie betreiben eine illegale Bar, geben Sophie Reuss in der Kantine der Volksbühne Feuer, machen sich auf Vernissagen ein wenig lustig über Neo Rauch und werden schließlich mit einem wahnwitzigen Coup sogar reich. Doch warum taucht Daniel jetzt, nach all den Jahren, in denen er vor der Polizei untergetaucht und sogar mit Thomas Pass unterwegs gewesen war, auf einmal wieder auf? Diese Frage wird sich erst am Ende des Romans klären. Was das Erzählgeschehen bis dahin über 200 Seiten in Gang hält, ist nicht nur das Geschick, mit dem Gregor Sander Zeitsprünge, Spannungsbögen und erzählerische Wendungen konstruiert. Mit präzisen, nostalgiefreien Strichen weiß der Autor, Szenen und Stimmungen zu schaffen, die seinen Lesern sofort plastisch und lebensecht vor Augen treten. Und er unterhält damit, im besten Sinne.
Miriam C. über den Roman Alles richtig gemacht von Gregor Sander, der im Penguin Verlag erschienen ist.
Hamburg, ich zieh mich zurück, ich flieh durch die Lücke in der Logik und mach mich verrückt. Ich hab mich so viel gefragt und so viel vergessen, doch du hast es gewusst. Das Glück kannst du nicht pflücken, wenn du danach suchst. Und das Glück kann ich nicht hören, wenn du es rufst. Ich muss raus, 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 wie ein wackelnder Milchzahn. Ich muss raus, 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 raus und irgendwo hinfahren.
Der 1971 in Andernach geborene und heute in Berlin lebende Schriftsteller David Wagner wurde gleich mit seinem Debütroman »Meine nachtblaue Hose« bekannt. Ein breites Publikum erschrieb er sich mit seinem vor 5 Jahren erschienenen und mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Buch Leben, das von seiner eigenen Lebertransplantation handelt. Nun hat David Wagner ein wiederum sehr autobiografisches Werk geschrieben, das wie Leben auf die Genrebezeichnung Roman verzichtet, aber keineswegs ein Sachbuch ist. Wieder geht es um eine Krankheit, diesmal allerdings um eine, unter der nicht der Erzähler selbst leidet, sondern dessen Vater. Nämlich die Altersdemenz. Der vergessliche Riese lautet der Titel dieses Vaterbuches, das Wolfgang Schneider vorstellt.
Die Demenz ist in den letzten Jahren zu einem großen Thema der Literatur geworden. Autoren berichten in autobiografischen Texten vom Niedergang ihrer Väter oder Mütter. Die Kranken und ihre Verfallssymptome werden dabei zum Objekt der Beobachtung und Erklärung. Und die Autoren erzählen davon, wie die Krankheit der Eltern ihr eigenes Leben verändert hat, wie sie sich von den Aufgaben der Fürsorge und Pflege herausgefordert und oft überfordert fühlen. David Wagner macht es nun ganz anders. Mit beschreibenden und erklärenden Passagen hält er sich auffällig zurück. Der Vater, Anfang 70, ist in seinem Buch weniger Objekt der Beobachtung als Stimme, sprechendes Subjekt. Der vergessliche Riese besteht fast nur aus Dialogen, zum größten Teil Gespräche zwischen Vater und Sohn. Letzterer heißt auch im Buch, David lebt in Berlin und besucht den Vater regelmäßig im Rheinland. Die Handlung des Buches ist davon bestimmt, dass mit dem Vater Orte der Familiengeschichte aufgesucht werden und die zahlreichen Familienangehörigen immer wieder bei Beerdigungen zusammenkommen.
Heute fahren wir nach Bayreuth. Nach Bayreuth? Hast du Karten? Sind die Festspiele nicht vorbei? Tante Hilde ist gestorben. Wir fahren zu ihrer Beerdigung. Ach ja, hatte ich schon wieder vergessen. Ist nicht schlimm, solange ich es noch weiß. Weißt du, Freund, ich vergesse alles. Ich schreibe mir Sachen auf, damit ich sie nicht vergesse, und dann vergesse ich, dass ich sie aufgeschrieben habe.
Das Aufzeichnen der kreisenden Dialoge mit einem Demenzkranken ist David Wagner vorzüglich gelungen. Was genervte Angehörige oft zur Verzweiflung treibt, liest sich hier jedoch heiter, fast komödienhaft. Mit beneidenswerter Ruhe antwortet der Sohn auf die immer gleichen Fragen des Vaters, fast nie verliert er die Kontenance bei den Gedächtnisaussetzern. Die Krankheit bestimmt in diesem Buch also die Erzählweise. während es sonst unglaubwürdig und wenig gekonnt wirkt, wenn sich Figuren in den Dialogen über Dinge verständigen, die der Leser erfahren soll, über die sie selbst aber eigentlich so genau Bescheid wissen, dass ihre Erwähnung nicht plausibel ist. Etwa, du weißt ja, du hast Volkswirtschaft studiert, in Bonn gearbeitet und deine Frau Claire ist kürzlich gestorben. So haben solche Vergewisserungen im Fall der Demenz einen ganz anderen Charakter. Der Betroffene weiß es im Moment ja wirklich nicht mehr. Hier geht es um ein hintergründig legitimiertes Erzählen des Selbstverständlichen, das nicht mehr selbstverständlich ist.
Ich war doch mal mit einer Engländerin zusammen, Freund. Woher kannte ich die eigentlich? Claire? Ja, Claire. Was ist mit ihr? Warum ist sie nicht mehr da? Sie ist gestorben, Papa. Wann? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren schon? Ich muss ja schwer auszuhalten sein, dass die Frauen mir immer wegsterben. Es geht. Eigentlich ist es ganz angenehm mit dir, oft sogar lustig.
Was den Umgang mit diesem alten Herrn, im Gegensatz zu anderen Demenzkranken, so angenehm macht, ist der Umstand, dass er sich seines Vergessens bewusst ist, es immer wieder bedauernd eingesteht. Er ruft nie verärgert, du denkst wohl, ich bin blöd, wenn der Sohn seiner Erinnerung aufzuhelfen versucht. Dadurch wird das ständige Wiederholen als Wiederholen zu einem schönen, beinahe mythischen Ritual, bei dem sich auch der Sohn nebenbei seiner Hintergründe und Herkunftsgeschichten versichern kann.
Weißt du, ich vergesse fast alles. Ich kann dir ja erzählen, wie es war, falle ich ihm ins Wort. Ich erzähl dir dein Leben. Was weißt du denn von mir? Weißt du was? Das eine oder andere schon. Zwar habe ich dich erst spät kennengelernt, du warst ja schon 28, als ich auf die Welt kam, und für mich ein Riese, dann aber haben wir einige Jahre miteinander verbracht.
Obwohl der Umzug in ein nobles Pflegeheim von den Kindern mittels einer sorgfältig eingefädelten Intrige bewerkstelligt wird, nimmt der Vater es nicht übel. Kein Schreien und Aufbegehren, keine Vorwürfe und Tränen. Vielmehr findet er sich sofort mit den neuen Umständen ab und fühlt sich ausgesprochen wohl im Heim am Rhein. Da droht das Buch bisweilen doch in die Nähe eines Primetime-Wohlfühlfilms zu geraten. Schöne Landschaften, Augenschmauswillen, ein feinsinniger, immer noch wie ein italienischer Schauspieler aussehender alter Herr, dessen Verwirrtheit uns menschenfreundlich schmunzeln lässt und dazu der Wohlstand altbundesrepublikanischen Bildungsbürgertums. Indessen schreitet die Demenz auch hier voran, bis der Vater am Ende den Sohn nicht mehr erkennt. Wenn die Krankheit positive Nebenwirkungen hat, dann bestehen sie im Wiedererstarken des familiären Zusammenhalts. 2 Jahrzehnte hat der Erzähler wenig Kontakt zum Vater gehabt. Es gab Kränkungen, insbesondere die, dass der Vater so sehr mit seiner eigenen erfolgreichen Unternehmensberatung beschäftigt war, dass er die Geburt der Tochter des Sohnes eher als Störung empfunden hat. Großvater mit 56, eine Zumutung für einen 1943 geborenen Vertreter der 68er-Generation, die als erste eine Art Berufsjugendlichkeit für sich in Anspruch nahm, nachdem sie sich von den eigenen Nazi-Eltern im moralischen Triumph abgegrenzt hatte. Die Großeltern hatten sich noch in einträchtiger Führerbegeisterung beim Nürnberger Reichsparteitag kennengelernt und dem Großvater wurde, wiederum in Nürnberg, der Prozess gemacht. Auf dieser Ebene liest sich das Buch als raffiniert erzähltes, in Erinnerungsfragmenten dargebotenes Großfamilienpanorama über 3 Generationen. Als Porträt der Aufstiegsgesellschaft der Bundesrepublik im Modus des Abstiegs, des Zerfalls. Der vergessliche Riese ist mehr als nur die beeindruckende Darstellung einer Demenzerkrankung.
Wolfgang Schneider über David Wagners Buch »Der vergessliche Riese«, das im Rowohlt Verlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Emma Braslawski, Karen Köhler, Judith Kuckert und Gregor Sander. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer neu gestalteten Homepage swr2.de. und der bekannten SWR2-App. Die Musik kam heute von der Gruppe Owe und dem Album Abruzzo. Für die Technik dieser Sendung war Doro Vossen zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
in einem Fall.